Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Via TikTok und Instagram bieten zwei Berliner Pädagoginnen Hilfe für junge Frauen und Mädchen an, die von Gewalt bedroht sind. Warum es das Angebot braucht, das erklären Hanna und Anna in einem ihrer Reels bei TikTok selbst.
Annalena, was läuft eigentlich scheiße in der Jugendhilfe?
So einiges. Zum Beispiel Personalmangel im Jugendamt.
Wohnraummangel.
Fehlende Fachkräfte.
Fehlende feministische Perspektiven.
Keine passenden Angebote für Mädchen und junge Frauen.
Keine Konzepte für häusliche Gewalt.
Zu wenig Empathie für Jugendliche und ihre Lebensqualität.
Also Gründe gibt's genug. Das Hilfsangebot Anna und Hanna, das stellen wir hier im Kompressor vor. Schön, dass Sie dabei sind. In dem Erzählungsband Longing to Tell von Trisha Rose erzählen 21 schwarze Frauen über ihr Begehren, über Sexualität, über Gemeinschaft, aber auch über Gewalt und Verlust. In Hamburg feiert jetzt auf Kampnagel eine Blues-Oper-Premiere, die auf genau diesen intimen Geschichten basiert. Besonders ist nicht nur das Thema, sondern auch die Akteure. Die US-amerikanische Rapperin, Musikerin und Aktivistin Akua Naru, der Komponist, Multi-Instrumentalist und Pulitzer-Preisträger Tishawn Sorry und das renommierte Ensemble Resonanz. Die haben den Abend unter der szenischen Leitung und Dramaturgie von Anta Helena Recke eingerichtet. Hier ein kleiner Ausschnitt. Mit der Regisseurin Anta Helena Recke sind wir jetzt per Leitung in Hamburg verbunden. Hallo, willkommen im Kompressor.
Hallo.
Was sind das für Geschichten, die wir da erzählt bekommen und warum war es Ihnen wichtig, genau diese Stimmen und Realitäten auf die Bühne zu bringen?
Ja, die Geschichten, die in dem Band von Trisha Rose versammelt sind, sind leider in großen Teilen sehr tragisch und erzählen gleichzeitig von Resilienz, von einer Überlebenskunst und aber auch natürlich von einer soziopolitischen Situation in den USA. Es geht sozusagen um Frauenbiografien von der frühen Nachkriegszeit bis in die Nullerjahre reichen. Die Hip-Hop-Künstlerin Akua Naru war einfach auf besondere Art und Weise berührt von diesen Geschichten und hat drei Geschichten verdichtet und sie in eine quasi gepackt, in eine Figur namens Linda Ray. Und die Erzählweise ist eine sehr poetische, aus dem Rap und Spoken Word kommende, vor allem wird in der Ich-Person erzählt und es tauchen immer mal wieder Nebencharaktere auf, die Frauengeneration über ihre Mutter, ihre Großmutter, aber auch Leute aus der größeren schwarzen Community in ihrem Umfeld.
Mhm. Jetzt rangiert der Abend ja unter dem Stichwort Blues-Oper. Ich muss zugeben, bei Blues denke ich immer automatisch an eine Musikrichtung, die doch sehr stark männlich dominiert scheint. Also ich denke sofort an so alte Blues-Recken wie Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker. Da ging es auch immer oft um Liebesbeziehungen, aber auch eben um Arbeit, um Alkohol. Aus so einer sehr männlichen Ich-Perspektive. Wenigstens hat so die Marketingmaschine aus diesen Musikern ja oft so männliche Road Dogs, Asphalt Cowboys gemacht. Setzen Sie mit diesem Abend vielleicht auch diesem Bild was bewusst dagegen?
Also, das stimmt natürlich, so wie die meisten populären Narrative über die Künste von männlichen Figuren dominiert sind, ist es beim Blues auch so. Es ist natürlich immer nur die halbe Wahrheit. Also zum Beispiel eine der frühesten Aufzeichnungen von Bluesmusik überhaupt, oder viele von denen kommen zum Beispiel von Bessie Smith, die eine weibliche Vertreterin dieses Musikstils ist. Und ich glaube, der Blues wird hier angestrengt auch als Begriff, so als Klagelied sozusagen eines in den Amerikas gelandeten, aus Afrika verschleppten Subjekts. Darauf basiert eigentlich, basieren weite Teile der populären Musik, wie wir sie heute kennen. Und ich glaube, der Versuch sozusagen diesen fast schon so universellen Bogen zu schlagen in die heutige USA, Daran ist, glaube ich, Akua gelegen, als sie diesen Blues-Begriff, wie er von Cornel West theoretisiert wurde, eingebracht hat in die Genrebezeichnung der Arbeit, die wir dann vorlegen am Ende der Woche.
Jetzt vermischen sie ganz viele verschiedene Musikformen, aber auch verschiedene Erzählformen. Also zu den Geschichten der Frauen mischen sich durchaus auch mythologische Erzählungen, auch Träume. Wie muss man sich diese Erzählungen vorstellen?
Also es ist eigentlich recht simpel. Also es gibt eine Ich-Erzählerin, die sich ans Publikum wendet und die, wie eigentlich alle GeschichtenerzählerInnen, schon immer aus den verschiedensten Schichten von unbewussten, halbbewussten und bewussten Registern des Storytellings sich bedienen und da versuchen, im Jetzt in den Flow zu kommen, um eine Verbindung herzustellen zu den Menschen, die da sind und denen erzählt wird.
Was würden Sie sich wünschen, was die Leute, das Publikum bestenfalls aus dem Abend mitnimmt?
Also ich hoffe sehr, dass die Leute, die uns besuchen kommen, sich von der Musikalität des Abends vor allem tragen lassen. Also ich glaube, oft ist es gar nicht so einfach, sich jetzt als europäisches Publikum direkt mit US-amerikanischen Geschichten und Sprachen direkt zu verbinden. Hier allerdings haben wir das große Glück, wirklich auch große Musik einfach zu haben im Raum, die das alles zusammenhält und trägt und die Welten erschafft, in die wir uns begeben können. Und ich hoffe einfach sehr, dass die Leute das genießen können, auch wenn sie vielleicht nicht jedes Wort der US-amerikanischen Sprache im Einzelnen nachvollziehen werden.
Die Bluesoper Longing to Tell feiert am Donnerstag um 19:30 Premiere auf Kampnagel. Anta Helena Recke führt Regie. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Anna und Hanna, so heißt ein Verein, der Mädchen und jungen Frauen Hilfe und Beratung anbietet, wenn sie Gewalt erfahren. Und zwar hilft Anna und Hanna auf sehr ungewöhnliche und niedrigschwellige Weise per Nachricht über Insta oder TikTok nämlich. Auch Insta und TikTok Content bietet das Angebot, zum Beispiel Kochvideos oder auch Infokampagnen. Hanna Kopranke ist Pädagogin und eine der beiden Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Hanna und Anna und sie ist jetzt am Telefon. Hallo, herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Sie müssen uns noch mal schildern, wie die Idee zu diesem sehr ungewöhnlichen Hilfsangebot aufkam.
Ja, wir sind seit ungefähr 10 Jahren in der Jugendhilfe unterwegs und kennen so ein bisschen die Hürden für junge Frauen und Mädchen auf dem Weg in das Hilfesystem. Und so ist die Idee entstanden, dass wir eigentlich dorthin gehen wollen, wo Mädchen und junge Frauen sich sowieso aufhalten. Das sind die sozialen Medien. Und da haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Und so ist die Idee entstanden, in die sozialen Medien zu gehen.
Und inwiefern wenden Sie sich speziell an Mädchen? Was ist der Gedanke dahinter?
Wir haben die Erfahrung gemacht jetzt seit nach einem Jahr, auch seitdem wir auch unterwegs sind in der Beratung, dass es eigentlich eine staatliche Versorgungslücke gibt, die Mädchen und junge Frauen treffen, gerade wenn sie Gewalt und ganz besonders, wenn sie häusliche Gewalt erleben. Viele Angebote der Jugendhilfe und auch viele Angebote, die das Jugendamt macht, denken in der Logik her von der Familie und vor allen Dingen zielen auch auf die Eltern als HilfeempfängerInnen ab. Und da fallen die Bedarfe der Mädchen und jungen Frauen hinten runter. Die sind auch gar nicht so gut informiert, was eigentlich ihre Rechte sind, wenn sie Gewalt erleben und was ihre Möglichkeiten sind. Und diese Versorgungslücke gleichen wir eigentlich aus und versuchen, wie so eine Brücke auch zu fungieren ins Hilfesystem rein.
Dieses Angebot in dieser Form gibt es erst seit einem Jahr. Wie viele junge Frauen, wie viele Mädchen folgen Ihnen?
Ja, wir haben auf Instagram und auf TikTok zusammengezählt ungefähr 2.000 bis 3.000 FollowerInnen. Das sind aber nicht alle, die die Inhalte sehen. Natürlich sehen auch weitaus mehr Leute unsere Inhalte. Wir können das auch anhand der Statistik sehr gut auslesen. Und wir gehen davon aus, dass mittlerweile mindestens 50.000 unsere Inhalte sich angesehen haben.
Wie werden die Mädchen und jungen Frauen auf Sie aufmerksam?
Das ist eine sehr gute Frage. Da kommen wir auch schon in den Bereich der Content Creation, weil wir wollen ja, dass die Mädchen und junge Frauen auf unser Angebot auch aufmerksam werden. Dafür müssen wir auch ein bisschen mit dem Algorithmus spielen, beziehungsweise den Algorithmus für uns gewinnen. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum wir selber auch Content in den sozialen Medien machen. Und wenn die Mädchen dann zu uns gefunden haben auf unser Profil, dann können die uns einfach eine Direct Message schreiben, tatsächlich auf Instagram oder auf TikTok. Genau, dann schreiben die uns dort und dann gucken wir eben, wo sitzt du denn, wo bist du, in welcher Stadt, in welchem Dorf, was gibt es für Angebote bei dir vielleicht vor Ort. Oder wir begleiten eben auch längerfristig dann die Mädchen oder jungen Frauen mit ihren Themen.
Und wenn wir noch mal kurz diesen Content schildern, da gibt es einerseits Videos zu Mädchenrechten, zu Formen von Gewalt, aber lustigerweise gibt es auch so ganz klassische Kochvideos. Was ist die Idee dahinter?
Genau. Wir stürzen uns tatsächlich in die gesamte Bandbreite der Popkultur, die sozialen Medien zu bieten haben. Das machen wir besonders auf TikTok, dass wir gucken, was trendet eigentlich gerade in den sozialen Medien. Also wir nutzen da ganz verschiedene Formate. Wir nutzen auch trendende Jingles und Songs, auch Memes. Und wir stürzen uns eben auch auf die Themen Ästhetik, Gefühle, Körperspaß, aber eben auch Genuss. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass wir das Thema Genuss auch bearbeiten, weil wir finden, dass es eigentlich auch ein Bildungsauftrag der sozialen Arbeit ist.
Und auch noch mal mehr. Wir haben gerade erst heute vom Statistischen Bundesamt Zahlen bekommen, dass die Zahl der magersüchtigen jungen Frauen in den vergangenen 20 Jahren sich einfach noch mal verdoppelt hat. Also es geht wahrscheinlich doch auch darum, ja, so eine Art Gegengewicht gegen das schwer in Mode gekommene Skinny Talk zu etablieren, oder?
Auf jeden Fall, genau. Wir sehen, dass in den sozialen Medien oft Trends unterwegs sind, die problematisch sind, die nicht gesund sind, wie eben dieser Trend Skinny Talk, wo es darum geht, dass Mädchen sich gegenseitig Tipps geben, wie sie noch mehr abnehmen können, wie sie noch schlanker werden können, was total problematisch ist. Wir haben den Eindruck, dass die soziale Arbeit da aber nicht gut mit umgeht, weil es hilft natürlich nichts zu moralisieren, sondern was hilft, ist, die Phänomene zu verstehen und da dieses Gegengewicht eben zu bilden und zu sagen, gucken wir doch mal genau hin, was ist denn eigentlich Genuss und wie können wir Genuss in eben solche Formate einbauen? Das ist uns ganz wichtig.
Was noch auffällt in dem Video, in dem Sie auf dem Kanal Ihre Arbeit vorstellen, da sagen Sie nicht ausdrücklich irgendwas von Beratung, sondern Sie verklausulieren das so schön, ihr könnt uns immer schreiben, meldet euch und so. Also warum ist das wichtig?
Uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir so niedrigschwellig wie möglich sind. Das heißt, wir versuchen auch einfache Sprache zu nutzen, wo es geht, auch mehrsprachig zu sein. Und wir wollen nicht so sehr auf diese komplizierten Fachbegriffe setzen, wie irgendwie Beratung oder so. Die Mädchen verstehen das trotzdem, was wir damit meinen. Und wir wollen eben, genau, so einfach wie möglich den Zugang gestalten.
Beratung kann ja aber auch am besten wirklich in einem geschützten Raum geschehen. Wie ist das gewährleistet auf Social Media? Wie geht das da überhaupt einher mit Datenschutz?
Ja, Datenschutz ist für uns natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil, wie Sie angesprochen haben, ist es natürlich so, dass wir uns auf den Medien bewegen, die jetzt nicht gerade so berühmt-berüchtigt für Datenschutz sind. Wir haben internes Datenschutzkonzept auf unserer Seite. Das heißt, die Mädchen können uns komplett anonym schreiben. Das passiert auch. Also sie schreiben uns oft mit privaten Profilen, wo kein Foto drin ist, kein Name. Wir wissen nicht, aus welcher Stadt die uns schreiben. Wir speichern bei uns keine Daten. Wir löschen die Chats und wir bieten den Mädchen auch an, dass wir auf andere, sicherere Dienstleister wechseln. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, diese Niedrigschwelligkeit sich zu behalten. Und wir wägen da ganz sorgfältig ab und gehen eben diesen Kompromiss ein, weil wir wissen, dass für Mädchen ist es zu kompliziert, sich nochmal einen anderen Messenger-Dienst runterzuladen oder per E-Mail sich in ein Online-Beratungssystem einzuloggen. Wir wollen wirklich sehr, sehr niedrigschwellig sein und deswegen machen wir das so.
Wenn Sie uns mal vielleicht so ein Beispiel schildern könnten, mit welchen Problemen sich junge Frauen an Sie richten und was Sie dann konkret auf diese Weise ausrichten können, wie Sie dann helfen können. Für mich klingt es auch erstmal doch so, als sei das natürlich auch eine sehr unverbindliche und vielleicht auch weit entfernte Form der Hilfe.
Ja, ist es. Und gleichzeitig ist es auch die große Stärke der Hilfe. Ich kann mal kurz ein Beispiel erzählen von einer Jugendlichen, die knapp volljährig ist, die uns geschrieben hat, wo die Besonderheit ist, dass sie auf dem ländlichen Raum lebt. Und der ländliche Raum ist eine ganz besondere Sache, weil dort eben nicht so viele Beratungsstellen quasi wirklich auch da sind, wo man hingehen kann, physisch hingehen kann. Sie hatte uns dann geschrieben, dass sie von ihrem Partner kontrolliert wird und festgehalten und sie hat auch ihren Ausweis nicht mehr. Der wurde von dem Partner nicht mehr rausgegeben. Sie würde aber gerne ausziehen, weiß aber nicht wie und sie weiß auch nicht, wo sie sich Hilfe holen kann. Da haben wir den großen Vorteil, dass wir durch das digitale Angebot auch zu solchen Mädchen und jungen Frauen durchdringen, die stark kontrolliert werden und die sonst gar nicht die Möglichkeit haben, sich Hilfe zu holen. Und in dem Fall haben wir wirklich geguckt, wo ist denn die nächste Beratungsstelle? Haha, die war dann 2,5 Stunden Fahrzeit.
Boah,
mit dem Bus.
Wahnsinn.
Und das ist wirklich ein strukturelles Problem auf dem Land. Und da haben wir dann wirklich, konnten wir per Nachrichten und auch telefonieren in dem Fall helfen, ihr helfen, wie sie sich aus dieser Situation befreien kann.
Hanna Kupanke, Sie haben ja jetzt schon geschildert, wie Sie auch wirklich die Klaviatur moderner Influencerinnen im Grunde spielen, um genau die Mädchen und jungen Frauen zu erreichen, die diese Hilfe benötigen. Mich würde noch interessieren, das ist jetzt ja ein Verein, Sie arbeiten ehrenamtlich, da müssen Sie doch unendlich viel Zeit und auch wirklich Kraft in diese Unternehmung stecken. Wie realisieren Sie das? Wie machen Sie das?
Ja, wir stecken unfassbar viel Energie, Kraft und auch Herzblut in dieses Projekt, weil wir sehr daran glauben, dass es dieses Projekt braucht und weil es uns eben auch sehr viel Freude macht. Und wir merken auch an dem Feedback der Mädchen, die wir beraten oder die auch unsere Inhalte sehen, es wird gesehen und es wird auch angenommen. Wir hatten zum Beispiel ein Mädchen, was uns geschrieben hat, 13 Jahre, die gefragt hat, ob sie uns in ihrer Schule vorstellen darf als Präsentation, weil sie das so toll findet, was wir machen. Und das bestärkt uns einfach. Und wir arbeiten, wie gesagt, alle ehrenamtlich im Moment, sind spendenbasiert und wir sind auch offen für neue Fördermitglieder und Spenden. Vielleicht mal kurzer Werbeblock an dieser Stelle.
Sie haben jetzt einen Insta-Kanal, Sie haben einen TikTok-Kanal, einen Blog gibt's auch. Was würden Sie sich als nächstes Etappenziel wünschen für Ihre Arbeit?
Wir würden gerne uns noch ein bisschen breiter aufstellen, würden gerne eine Finanzierung auch hinkriegen für das Projekt und in mittel- bis längerfristiger Zukunft würden wir gerne ein eigenes Mädchenhaus auch aufmachen, um Mädchen auch noch konkreter helfen zu können.
Hanna Kupanke ist Sozialpädagogin, Traumafachberaterin und sie ist eine der beiden Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Anna und Hanna. Wie findet man ihr Angebot am schnellsten und am besten?
Am schnellsten einfach auf die Website gehen, www.annaundhanna, alles ausgeschrieben.de. Und dort findet man dann auch unser Instagram-Profil, man findet TikTok, LinkedIn und Facebook.
Vielen Dank und alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Backen und die hohe Tortenkunst waren auf Social Media mal das ganz große Ding und das hatte oft sogar durchaus etwas Emanzipatorisches, denn da waren durchaus Frauen zu erleben, die aus ihrem Hobby ein Business gemacht hatten oder klassische Hausfrauentätigkeiten als coole DIYs, als Handwerk oder sogar Kunst abgefeiert haben. Die Fernsehshow Das große Backen hat diesen Hype begleitet. In den 10er-Jahren so eine Art Wettbewerb im Hobbybacken. Am Mittwoch startet die 13. Staffel auf Sat.1 und da wird es dann wahrscheinlich wieder so oder so ähnlich klingen.
Wir starten jetzt hier mit der Verkostung. Das ist eigentlich das Schönste, die erste Verkostung. Und wir legen los bei Sabine.
Sabine, dann sag uns mal was zu deinem Lieblingsrezept, bitte.
Mein Lieblingsrezept ist eine Erdbeertorte mit einem Haselnussbiskuit. Und ich mache die so gerne, weil das die ersten heimischen Früchte sind, die es im Jahr gibt.
Mir gefällt, dass du auch noch
eine Kreation hast. Das ist ein bisschen schlimm jetzt. Ich könnte jetzt sofort da sowas mich reinfuttern. Also es ist auf jeden Fall auch eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit der Hobbybäckerin, Autorin und Theaterregisseurin Simone Dede-Aiwi auf dieses Fernsehspektakel zu schauen. Denn du bist selbst passionierte Bäckerin und kannst uns sagen, was aus diesem Back- und Tortenhype geworden ist. Hallo Simone.
Hallo.
Ja, also für alle, die das große Backen vielleicht überhaupt nicht kennen, wie muss man sich diese Fernsehshow ungefähr vorstellen?
Das große Backen, das ist so eine klassische Wettbewerbsshow und im Wettbewerb treten 10, in der neuen Staffel sind es jetzt sogar 12, BäckerInnen gegeneinander an in ganz verschiedenen Backdisziplinen. Am Ende jeder Folge fliegt eine Bäckerin, ein Bäcker leider raus und am Ende wird dann der Sieger, die Siegerin gekrönt und bekommt einen kleinen Geldpreis und vor allem einen wichtigen Pokal, nämlich den goldenen Cupcake.
Oh Gott, was für eine Art Fernsehen ist das? Also das klingt jetzt erstmal doch nicht so wirklich, wirklich funky.
Okay, dann muss ich nicht dich noch davon überzeugen.
Ja.
Und ich dachte, das hat schon irgendwie der Erdbeersahne-Haselnuss-Biskuit. Okay, Ja, es ist tatsächlich sehr ruhig erzähltes Wohlfühlfernsehen, ne? Das ist sowas, was man sich nicht anguckt, wenn man irgendwie krasse Action und Aufregung sucht, sondern eher, wenn man halt irgendwie Lust hat, Leuten dabei zuzusehen, wie sie auf der einen Seite natürlich große Kunst machen, aber auch, wie sie einfach so mit Leckereien in der Küche zusammenkommen. Und da werden auch keine großen Wettbewerbs-, Konkurrenz-, Konflikte inszeniert oder so. Ne? Mhm. Alle sind immer so sehr hilfsbereit. Die Jury, das wird auch oft von Fans kritisiert, die ist wirklich sehr, sehr perfektionistisch. Dafür, dass das da alles Hobbybäckerinnen sind. Aber gleichzeitig gibt es so eine große Wertschätzung untereinander für dieses Hobby, die Backkunst.
Jetzt gibt es ja diese Show schon sehr lange im Fernsehen. Was würdest du sagen, was verrät die vielleicht auch so über den Zeitgeist?
Ich finde es spannend jetzt und freue mich sehr auf die neue Staffel, weil ich mal reingucken möchte unter diesen neuen Vorzeichen, die wir jetzt haben. Als so die Backshows groß wurden und auch als auf YouTube und anderen Social-Media-Plattformen ganz viel gebacken wurde, da hatte das wirklich was Emanzipatorisches. Auf einmal waren ganz viele Frauen überall zu sehen, weil über eine so kleine Bubble hinaus eben Backen als Entertainment so angekommen ist. Und es ist einfach eine Frauendomäne. Und das sind auch so ganz unterschiedliche Typen, die man da so sieht, die sonst selten Vorbilder oder Superheldinnen sind. Da hat man so von der stillen, jungen Perfektionistin, die alles ganz fein aus ihrem Fondant ausschneidet, bis hin zur gestandenen Hausfrau, die seit 40 Jahren ihre Schwarzwälder Kirschtorte genau so macht, waren die auf einmal alle da und man konnte denen zugucken und auch merken, was für eine Kunst das ist. Nicht so eine, also was, das so Backen lief ganz oft über Nebentätigkeiten für besondere Anlässe von so Hausfrauen oder ähnlich wie Stricken oder so, was ja auch genau zu der Zeit nochmal so einen Hype auch in der Kunst hatte.
Und was würdest du sagen, wie sich das verändert hat?
Ja, der antifeministische Backlash, ne, der macht halt vor nichts halt. Und ich habe gemerkt, dass auch anders gebacken wird jetzt im Internet. Also statt, oh mein Gott, schaut, was ich für eine vielstöckige Torte mit verrückten Verzierungen gemacht hat, da stoße ich jetzt vor allem auf TikTok eher auf so Videos, die so ein bisschen so sind, mein Mann liebt diesen Birnenkuchen, deswegen backe ich den jetzt und teile mit euch das Rezept, damit ihr eure Männer auch glücklich machen könnt. Das heißt, was passiert ist, war das, was so aus so einer fürsorgenden Mütterlichkeit oder so entstanden ist, dieses Kuchenbacken, Tortenbacken, Gäste verwöhnen in so eine Kunst und Handwerk und ein bisschen Partyrichtung eher für Freunde als für Familie gewechselt ist. Und das kommt jetzt wieder zurück und wird jetzt eher so konservativ wieder besetzt.
Hast du ja schon mal für uns so ein bisschen reingeschaut in diese neue Staffel? Wie ist denn dein Eindruck? Wie findet sich das da wirklich wieder?
Da ist es so, das hat mich sehr beruhigt. Da ist alles beim Alten. Ne? Da sind noch all diese unterschiedlichen Sorten von Bäcker, Bäckerinnen dabei mit dem großen Genuss, den wilden, exotischen Geschmacksrichtungen, genauso wie mit den verrückten Verzierungen und auch, ne, das muss ja auch seinen Platz haben, auch eher so dem traditionelleren. Also das ist zum Glück noch bunt gemischt. Ich würde mir ein bisschen mehr Mut wünschen und das könnte alles frecher sein, um eben dem Zeitgeist was entgegenzusetzen. Ich hoffe, die wissen auch alle, was sie da eigentlich für ein Schätzchen erhalten und welche Wirkung das sonst noch so hat.
Also ab Mittwoch bei Sat.1 startet die neue Staffel von Das große Backen. Das werde ich mir jetzt dann wirklich doch auch mal anschauen. Vielen, vielen Dank an die Theaterfrau und auch wirklich passionierte Bäckerin Simone Dedeaivi. Danke, dass du hier warst.
Danke.
Metallica hat in Moskau zum letzten Mal 2019 gespielt. Depeche Mode war 2018 zum letzten Mal da. Die Fans sehnen sich nach ihren Idolen. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der folgenden westlichen Sanktionen wird Russland aber von internationalen Stars gemieden. Als Ersatz treten immer häufiger Coverbands auf, die sich dann so schöne Namen geben wie Depeche Boat. Unsere Korrespondentin Stefan Annie Mark hat über die veränderte Musikszene in Russland in Zeiten des Krieges.
Metallica steht grellrot auf der Leinwand einer Moskauer Freiluftbühne. Doch onstage ist nicht die legendäre US-Gruppe, sondern eine Coverband, die derzeit in Russland immer beliebter werden. Wladimir Kisiakowski, Frontman von Dark Secret Love.
Wir spielen unsere Rolle, die Metal-Legenden kommen nicht. Deswegen müssen wir ran, so gut wir eben können. Wir schlüpfen in ihre Haut. Neben dem Musikmachen ist es ein Schauspiel, wie im Theater.
Rund 100 Heavy-Metal-Fans in Totenkopf-T-Shirts sind dankbar. Sie schleudern ihre Haare herum, spielen Luftgitarre. Darunter ist Dennis.
Als ich bei Dark Secret Love ausgeflippt bin, habe ich die Augen zugekniffen und mir vorgestellt, auf einem Metallica-Konzert zu sein. So hat es sich auch angefühlt. Metal-Musik, die ist getrennt von der Politik. Wir sind im Krieg mit der Ukraine, einem nicht offiziell erklärten. Aber schauen Sie, wie viele Metal-Fans zu diesen Konzerten kommen und wild abgehen.
Sagte er einem Kamerateam der Agentur AFP. Metallica unterstützt offen die Ukraine. Das letzte Konzert in Moskau war vor 6 Jahren. Epochal, das erste freie Rock-Open-Air der Sowjetunion mit Metallica 1991 vor 1,6 Millionen Menschen. Ortswechsel. In einem stylischen Moskauer Nachtclub mit teuren Alkoholflaschen als Wanddeko spielt Depeche Mode. Nein, Depeche Boat. Sänger Jewgeni Xenofontov sagt, früher seien sie in kleinen Bars aufgetreten, jetzt spielen sie auch auf großen Festivals. Er sehe die Menschen vor der Bühne frei und glücklich. Das Konzert bringe sie wie mit einer Zeitmaschine zurück in die 90er Jahre.
Die Fans sagen uns, es fühle sich an, als wären sie bei einem echten Konzert. Und wenn sie mir sagen, du bist unser Dave Gahan, dann ist das der absolute Gipfel.
Studentin Daria ist begeistert.
Hier komme ich aus der Ferne dem Feeling nah. Es ist cool, dass der Sänger der Coverband auch die dramatischen Gesten nachahmt und nicht einfach nur singt.
Ich bin Russe, ich gehe bis zum Ende. Mein Blut stammt vom Vater. Ich habe Glück, ich bin Russe, der ganzen Welt zum Trotz. Singt Jaroslav Dronov, Künstlername Schaman. Auch er spielte mal in einer Coverband. Inzwischen macht er mit Titeln wie Ja, Ruski, Pop zu Propaganda. In die EU darf er nicht einreisen, aber für Russland mit einem Liebeslied beim Intervision-Wettbewerb starten. Der kremltreue Alster Oleg Gasmanow bewertet dessen Siegchancen im Interview mit der amtlichen Agentur TASS so.
Natürlich kann er gewinnen. Vieles hängt davon ab, wie kraftvoll er sein Lied präsentiert. Aber er ist Profi, eifrig und auf dem Vormarsch. Die richtige Wahl.
Intervidenie war früher ein sozialistisches Pop-Event. Für die Neuauflage warb Kreml-Chef Putin nun persönlich. Per Video zugeschaltet zum jüngsten BRICS-Gipfel in Rio. Im September kämen demnach unter anderem Künstler aus BRICS und GUS-Staaten in Moskau zusammen, etwa aus Indien, Brasilien, Kirgisistan und Belarus.
Dieser Wettbewerb hat bereits großes Interesse geweckt. Dieses Großprojekt soll universelle, kulturelle, familiäre und spirituelle Werte fördern, die all unsere Länder teilen.
Ohne Perversionen, fügt Außenminister Lavrov hinzu. Und verunglimpft damit die LGBTQ-Bewegung, die Russland vor 1,5 Jahren als extremistisch eingestuft und verboten hat. Noch 2009 fand der Eurovision Song Contest in Moskau statt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Zurück zum Metallica-Cover Open Air. Fan Philippe studiert Recht und träumt. Kumpel Nikolai ist skeptischer.
Ich hoffe, dass Metallica zu uns zurückkehrt in den nächsten 2-3 Jahren. Dafür müssen wir zusammenkommen, uns freundschaftlich vereinen und ihre sozialen Netzwerke überhäufen mit Bitten um ein Konzert. Ich zweifle, dass es so kommen wird. Das hängt von der Weltlage ab. Was dafür geschehen muss? Ein Wunder wohl.